herzlich willkommen zur 115. Folge des Podcasts des Deutschen Talinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer im Institut und mein Co-Host ist heute schon wieder die liebe Dr. Gabriele Müller-Engels. Liebe Gabi, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Ja, danke, lieber Andreas, schon wieder, weil wir unlängst erst einen Podcast aufgenommen haben. Ich begrüße alle ganz herzlich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer und hoffe, dass Sie heute wieder Spaß haben mit unserer Folge zum Erbrecht.
Es gibt einen aktuellen Anlass, der mich dazu bewogen hat, dich zu bitten, erneut Co-Host in unserem Podcast zu sein, und zwar eine BGH-Entscheidung, veröffentlicht am 15.07.2026 auf der Homepage des BGH. Die Entscheidung selber ist vom 24.06.2026. Es geht um Fragen des Pflichtteilsergänzungsrechts, der Pflichtteilsansprüche, § 2325 BGB. Die Entscheidung ist aus unserer Sicht für die Gestaltungspraxis enorm wichtig. Davon sollte man mal gehört haben. Deswegen wollten wir sie unbedingt jetzt zeitnah im Podcast besprechen. Wir machen also im Podcast hintereinander zweimal Erbrecht. Das sehen Sie uns, liebe interessierte Hörerinnen und Hörer, sicherlich gerne nach. Worum geht's? Wir schauen uns erstmal den Tatbestand dieser Entscheidung an und anschließend übergebe ich dann an dich, liebe Gabi, damit du uns erzählen kannst, was die Vorinstanz gesagt hat, bevor wir dann diese BGH-Entscheidung uns näher anschauen. Also wir haben folgende Konstellation. Wir haben im Jahr 1995, also mittlerweile wirklich vor vielen Jahren, eine Überlassung. Und zwar hat damals die Erblasserin an ihren Sohn diversen und zum Teil eben auch vermieteten Grundbesitz überlassen. Der Sohn hat sich in diesem Überlassungsvertrag dann im Gegenzug zur Zahlung einer monatlichen Leibrente verpflichtet, und zwar monatliche Leibrente in Höhe von 1.500 Mark. Dieses Leibrentenversprechen wurde durch eine Reallast grundbuchlich gesichert. Und die Höhe dieser monatlichen Zahlung, also diese 1.500 D-Mark, entsprach in etwa dem monatlichen Mietertrag aus einer der übertragenen Immobilien. Und das wurde im Überlassungsvertrag auch etwas kryptisch angedeutet. Ich lese mal die Passage vor. Da gab es in diesem Überlassungsvertrag eine Formulierung, die lautete: Grundlage für die Zahlungsverpflichtung sind Mieteinnahmen aus einem bestimmten Wohnhaus in Höhe von ca. 1.900 Mark monatlich. Also man kann so ein bisschen unterstellen, der Gedanke war, die Übergeberin, die Erblasserin bekommt monatlich 1.500 Mark von dem Erwerber und der Erwerber kann ja dafür die Mieteinnahmen nehmen, die er selber aus dieser einen Immobilie bekommt. Also so wirtschaftlich betrachtet quasi, der Erwerber kriegt die Mieteinnahmen und dann zahlt er halt mit dem Geld, das er da bekommt, die Leibrente an die Übergeberin, an die Erblasserin aus. Dann hat im Jahr 2013, also mittlerweile dann doch viele Jahre nach der Überlassung, die Erblasserin auf die weitere Zahlung der Leibrente verzichtet und auch die Löschung der Reallast im Grundbuch bewilligt. Und im Jahr 2021 ist sie dann verstorben. Also nochmal die drei wesentlichen Daten. 1995 haben wir diese Überlassung mit Leibrentenversprechen. 2013 haben wir einen Verzicht der Erblasserin auf die Leibrente. Und im Jahr 2021 verstirbt die Erblasserin. Ja, und die Erblasserin hat nicht nur ein Kind, sie hat noch ein weiteres Kind, nämlich eine Tochter. Die Tochter ist enterbt und macht jetzt, soweit wir wissen, gegenüber ihrem Bruder, also hier dem Erwerber, Pflichtteilsansprüche geltend. Und die zentrale Frage in diesem ganzen Streit war jetzt, ob diese Überlassung des Grundbesitzes aus dem Jahr 1995, zumindest soweit sie damals eben unentgeltlich erfolgt ist, ergänzungspflichtig ist nach § 2325 Absatz 1 BGB, weil nämlich der Anlauf der 10-Jahres-Frist nach 2325 Absatz 3 Satz 2 BGB gehemmt war aufgrund dieses Leibrentenversprechens. Also die Tochter, die natürlich gerne Pflichtteilsansprüche geltend machen wollte, hat gesagt, naja, also das ging ja damals noch gar nicht los, diese Frist ist nicht angelaufen, weil wir dieses Leibrentenversprechen haben. Und der Sohn, der dann eben Erwerber dieser Immobilien geworden ist, hat natürlich dagegen argumentiert und hat gesagt, nein, also das ist alles schon so lange her, da ist die 10-Jahres-Frist angelaufen und diese Jahresfrist seitdem auch abgelaufen. Das heißt, was diese Schenkung von damals angeht, da gibt es keine Pflichtteilsansprüche mehr. Das OLG Nürnberg, die Vorinstanz, auch veröffentlicht in DNZ 2026, Seite 369, hat eine solche Hemmung der Frist angenommen. Also die hat gesagt, das ist noch pflichtteilsrechtlich zu bewerten, zu betrachten, weil wir eben eine Fristhemmung haben. Und damit, glaube ich, würde ich an dich übergeben. Was hat uns das OLG Nürnberg dazu gesagt? Oder wie hat das OLG Nürnberg den Fall eingeordnet?
Also man muss erst mal sagen, das OLG Nürnberg war die erste oberlandesgerichtliche Entscheidung zu dieser Frage. Und wie die Leibrente im Rahmen der Pflichtteilsergänzung einzuordnen ist, also zum einen im Rahmen des Absatzes 1, wo es um die Schenkung und die Gegenleistung geht, als auch im Rahmen des Absatzes 3, wo es um den Leistungsbegriff geht und das Problem mit den vorbehaltenen Nutzungsrechten, die da irgendwie fristschädlich sind, war jetzt das OLG Nürnberg halt die erste Entscheidung dazu. Deswegen ist die für die Praxis wahnsinnig wichtig gewesen und hat deswegen auch viel Beachtung gefunden. OLG Nürnberg sagt einerseits, wo man eben noch zustimmen kann, dass diese Leibrente schon was anderes sei als ein vorbehaltenes Nutzungsrecht, das sei nämlich eigentlich Gegenleistung. Also sowas Ähnliches wie ein Kaufpreis eben, der da erbracht wird. Und eigentlich wäre ich dann schon zum Teil aus dem Absatz 1 draußen, weil ich damit eben keine reine Schenkung mehr habe, sondern eine gemischte Schenkung. Gut, das lassen Sie aber so dahin stehen und springen dann auf den Absatz 3 und nehmen da quasi wieder in die Betrachtung diese Leibrente mit rein. Und da wird jetzt argumentiert, dass diese vereinbarte Leibrente zumindest bei wirtschaftlicher Betrachtung dem vorbehaltenen Nießbrauchsrecht gleichkäme, weil es quasi dieselben wirtschaftlichen Auswirkungen zeitigen würde. Wie man hier auch in der Urkunde ja sehen würde, war ja diese Höhe der Leibrente bemessen schon auf den Mieterträgen dieses einen überlassenen Wohngrundbesitzes. Und das quasi sei erklärtes Ziel der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der bisherigen auch vom BGH, dass man eine wirtschaftliche Ausgliederung verlangt. Und diese sogenannte Genusstheorie, die wir seit 1994 ja haben, wo der BGH damals grundlegend entschieden hat, dass eine Übergabe unter Totalnießbrauchsvorbehalt eben nicht zum Fristlauf führt, weil erforderlich sei für den Fristlauf, dass der Übergeber eben nicht nur das Eigentum überträgt, sondern auch fortan darauf verzichtet, aufgrund eines vorbehaltenen dinglichen Rechts oder eines schuldrechtlichen Rechts den Gegenstand im Wesentlichen weiter zu nutzen. Das ist die sogenannte Genusstheorie. Und wenn man sich diese Genusstheorie anschaut und die Auswirkungen, dann sei das eben gleichzustellen. Und deswegen meinte das OLG Nürnberg, dass hier bei der Übergabe des vermieteten Grundstücks gegen diese Leibrente, die auch noch Reallast gesichert war und deren Höhe auch noch explizit quasi angegliedert war an die Höhe der Erträge aus der Vermietung des Grundbesitzes, dass die dem Fristlauf entgegensteht.
Also man merkt schon so ein bisschen an deinen Formulierungen, du bist kein uneingeschränkter Fan der Begründung der Entscheidung des OLG Nürnberg. Du hast dich ja auch dann in der Literatur dagegen gewandt, unter anderem mit anderen Autoren, die ja auch in die gleiche Richtung gegangen sind. Letztlich so ein bisschen die Überlegung vielleicht, dass man sagt, naja, wenn die sich jetzt einen Nießbrauch vorbehalten hätte, die Erblasserin, dann hätte sie ja weiterhin die Mietzahlungen bekommen aus diesem vermieteten Objekt. Und sie kriegt ja jetzt wirtschaftlich weiterhin die Mietzahlungen aus diesem Objekt. Es wird halt nur quasi einmal hin und her gezahlt. Der Sohn als Erwerber vereinnahmt die Mieteinnahmen und zahlt sie dann halt als Leibrente wieder an die Mutter aus. Also das war vielleicht so ein bisschen der Gedanke und die Stoßrichtung, die das OLG Nürnberg hier dann verfolgt hat. Ich lese nochmal diese etwas kryptische Passage aus dem Überlassungsvertrag vor, in dem es ja hieß, Grundlage für die Zahlungsverpflichtung sind Mieteinnahmen aus dem Wohnhaus so und so in Höhe von ca. 1.900 D-Mark monatlich. Also wir haben ja diese unmittelbare Andeutung auch in diesem Überlassungsvertrag, dass das wirtschaftlich irgendwie so gewollt war. Ja, was das jetzt rechtlich bedeutet, schauen wir uns noch näher an. Aber das war eben der Ausgangspunkt des OLG Nürnberg. Was dann bedeutet hätte, wenn man das jetzt, wenn es dabei geblieben wäre, damit deute ich schon an, was der BGH entschieden hat, dass man das in der Praxis auch nicht als Gestaltungsempfehlung, wenn es eben darauf ankommt, das ganze Pflichtteilsfest zu gestalten, dann so übernehmen kann mit diesem Leibrentenversprechen.
Man muss halt sagen, dass es in der Praxis tatsächlich aber als Ausweichgestaltung verwendet worden ist, seit es eben diese Vorbehalts-Nießbrauchsrechtsprechung gibt. Also das hätte ganz wesentliche Auswirkungen gehabt auf bereits beurkundete Vorgänge. Und es war eigentlich auch so, dass die Meinung in der Literatur, die vertreten hat, man müsse das Ganze wirtschaftlich irgendwie betrachten und deswegen stünde das dem Fristlauf entgegen, dass das eher die Mindermeinung war. Also OLG Nürnberg hat sich da voll der Mindermeinung quasi angeschlossen, während die ganz herrschende Meinung eigentlich in der Kommentarliteratur und auch die selbstständigen Aufsätze, die dazu erschienen sind, immer gesagt haben, eine Leibrente ist was ganz anderes als ein vorbehaltenes Nießbrauchsrecht, rechtlich betrachtet nicht gleichzusetzen. Da kommen wir vielleicht gleich noch im Rahmen der BGH-Entscheidung dazu. Und deswegen stünde das dem Fristlauf nicht entgegen. Also nur zur Bedeutung nochmal dieser OLG-Nürnberg-Entscheidung, das hätte natürlich echt jetzt für die Vergangenheit und für die Zukunft große Auswirkungen.
Also zahlreiche Pflichtteilsberechtigte hätten sich die Hände gerieben, ja, wenn sie dann da im Nachhinein merken, okay, da ist ja tatsächlich noch was zu holen, weil die Fristen nicht angefangen haben eben zu laufen. Ich lese bei der Gelegenheit einmal den 2325 BGB vor, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie gerade auf dem Fahrrad, auf der Rudermaschine sind, damit Sie wissen, wovon wir sprechen. Einmal der Absatz 1, da heißt es, hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann der Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird. Du hast es vorhin schon angedeutet, hier haben wir den Begriff der Schenkung. So ein bisschen die Frage, was ist bei so gemischten Schenkungen? Ist diese, wenn man sich jetzt ein Nießbrauchsrecht vorbehält, wenn man sich ein Wohnungsrecht vorbehält, wenn man so ein Leibrentenversprechen vereinbart, was bedeutet das eigentlich für die Subsumption des Begriffs Schenkung? Und in Absatz 3 heißt es dann, die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang, innerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt. Und in Satz 2 sind 10 Jahre seit der Leistung des verschenkten Gegenstands verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Und hier haben wir eben diesen Begriff der Leistung. Also die Frage, ist dieser Gegenstand jetzt geleistet worden, wenn ich ein Leibrentenversprechen vereinbare, wenn ich mir ein Recht vorbehalte? Also da sind wir dann in der Subsumption des Begriffs der Leistung. Und natürlich für die Praxis nicht zu übersehen, der Satz 3, ist die Schenkung an den Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist nicht vor der Auflösung der Ehe, ist hier nicht unser Fall, aber das sollte man immer mal wieder im Blick behalten, dass es diese Vorschrift ja gibt, Sonderregelung für den Fall der Schenkung zwischen Ehegatten. Okay, und an der Stelle würde ich jetzt dein Einverständnis vorausgesetzt mal vorlesen, was der BGH entschieden hat, nämlich den Leitsatz. Eine Leitsatzentscheidung des 4. Zivilsenats vom 24. Juni 2026, Aktenzeichen römisch 4, ZR 141 aus 25. Da heißt es, ein dem Erblasser im Zusammenhang mit der Übertragung eines Grundstücks gegebenes Leibrentenversprechen führt, auch wenn es durch eine Reallast an dem übertragenen Grundstück besichert wird, nicht zur rechtlich maßgeblichen Weiternutzung des Grundstücks durch den Erblasser und hindert deshalb die Annahme einer fristauslösenden Leistung im Sinne des § 23, 25 Absatz 3 Satz 2 nicht. Nochmal den zweiten Teil. Und hindert deshalb die Annahme einer fristauslösenden Leistung im Sinne des § 23, 25 Absatz 3 Satz 2 BGB nicht. Also mit anderen Worten, der BGH sagt, die Frist läuft an.
Ja.
Gut, und das wird jetzt auf vielen Randnummern, wie ich finde, sehr gründlich und von vielen Seiten beleuchtet, auch begründet. Gabi, was sagt uns der BGH?
Also erstmal große Erleichterung infolge der Rechtsprechung des BGH. Also wir konnten alle jetzt mal durchatmen, als wir gesehen haben, dass der BGH sich da nicht dem OLG Nürnberg angeschlossen hat mit seiner Mindermeinung zur Leibrente, sondern im gegenteiligen Sinne entschieden hat, und zwar so, wie es eigentlich herrschend, vor allem auch in der notariellen Literatur gesehen wurde. Also wir sind beim Leistungsbegriff wieder. Und also in der Vergangenheit, historisch betrachtet, Leistung hieß ja erstmal Leistungshandlung, dann hieß es Leistungserfolg, das wäre die Übertragung des Eigentums. Dann kam der BGH 94 und sagt, nein, ich erfordere noch mehr als rechtliche Eigentumsübertragung, sondern ich erfordere auch die wirtschaftliche Ausgliederung. Und da sind wir jetzt. Der muss quasi darauf verzichtet haben, den Gegenstand fortan aufgrund dinglichen Rechts- oder schuldrechtlicher Vereinbarung im Wesentlichen weiterhin zu nutzen. Und da sagt der BGH, diese Rechtsprechung gilt nach wie vor. Also die schließen sich explizit an ihrer bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Also für den vorbehaltenen Nießbrauch und für das vorbehaltene dingliche Wohnungsrecht ergibt sich keinerlei Änderung jetzt aus dieser aktuellen BGH-Entscheidung. Es geht jetzt um die Leibrente. Die Leibrente sortieren wir aber nicht ein wie ein vorbehaltenes dingliches oder schuldrechtliches Recht, sondern die Leibrente ist eine Gegenleistung, da kommen wir später noch dazu, das schließt eigentlich schon die Schenkung aus nach Absatz 1. Aber auf jeden Fall steht die Leibrente auch nicht dem Fristlauf entgegen, und zwar unabhängig davon, wie die jetzt im Einzelnen ausgestaltet ist und auch unabhängig davon, ob die mit Reallast gesichert ist oder nicht. maßgebliche Begründung des BGH. Wir stellen bei dem Vorbehalt der wesentlichen Nutzungen, stellen wir nicht irgendwie auf die wirtschaftlichen Folgen ab, sondern wir stellen auf den Schenkungsgegenstand selbst ab. Und Schenkungsgegenstand war hier die Immobilie oder Miteigentumsanteil, hier war es die Immobilie als solches. Und wenn ich mir anschaue, was nach der Übergabe an den Sohn unter Vereinbarung dieser Leibrente, die Reallast gesichert war, übrig geblieben ist, dann hat die Übergeberin doch nicht nur ihr Eigentum verloren an der Immobilie, sondern sie hatte nach der Übergabe auch keinerlei Nutzungsrechte mehr. Die Leibrente begründet ja eine bloße Geldzahlungspflicht, also da gibt es eine Geldleistungsschuld von Seiten des Übernehmers, die er zu erfüllen hat und die er auch nicht notwendigerweise natürlich aus den Erträgen der Immobilie erfüllen kann und muss, sondern die er mit der auch für sein, mit seinem sonstigen Einkommen und Vermögen ja haftet, sodass letztendlich ich nicht erkennen kann, dass an dem Schenkungsgegenstand selber irgendwas an Nutzungsrechten vorbehalten wurde. Also die Übergeberin konnte weder die Immobilie selbst weiterhin nutzen, noch konnte sie mitentscheiden über die Nutzung durch Dritte. Und deswegen sagt der BGH, steht die Leibrente dem Fristlauf nicht entgegen. Dass dann der Reallast noch zusätzlich vereinbart war, das ändert nichts dran, weil die Reallast ist ja quasi nur ein Sicherungsmittel, das auch keine Nutzungsrechte begründet, sondern allenfalls ein Verwertungsrecht begründet.
Ich könnte es in eigenen Worten nie so schön sagen wie du, aber ich kann direkt aus der BGH-Entscheidung vorlesen. Da heißt es unter anderem in Randnummer 17, es sei der Fortbestand einer Herrschaftsbeziehung an dem Gegenstand der Schenkung erforderlich. Und diese Herrschaftsbeziehung, die hat man in dem Fall einfach nicht, weil das Eigentum ja vorbehaltlos jetzt beim Beschenkten liegt und die Veräußerin, wie du genau sagst, ja keinerlei Möglichkeiten mehr hat, da jetzt irgendwelche Nutzungsrechte geltend zu machen oder über den Fortgang oder das Schicksal dieser Immobilie dann irgendwie noch mitzubestimmen. Also das ist der Begriff, den der BGH immer wieder verwendet, hier ein Fortbestand der Herrschaftsbeziehung. Dogmatisch wird es so ein bisschen festgemacht, wie du auch schon gesagt hast, an dem Begriff der Leistung im 23, 25 Absatz 3 Satz 2. Da sagt der BGH, man kann diesen Begriff jetzt nicht unendlich weit auslegen. Also der dient schon dazu, auch den Parteien eine gewisse Rechtssicherheit zu vermitteln. Mhm. Der muss beurteilbar bleiben. Ja. Und das bleibt er eben nicht, wenn man da so eine ganz offen liberale wirtschaftliche Betrachtungsweise anstellt. Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich so der zweite tragende Punkt in der Begründung des BGH, dass er sagt, jetzt kommt das Bashing, was ULG Nürnberg angeht. Keine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise. Warum? Wieso haben wir überhaupt die 10-Jahres-Frist? Das ist nämlich ganz interessant. Der Gesetzgeber hatte ursprünglich nämlich sowohl bei 2287 als auch bei 2325 keine weiteren Einschränkungen vorgesehen, nur die Schenkung. Und dann ist man bei 2287 hergegangen, hat die Beeinträchtigungsabsicht aufgenommen. Und das wollte man bei 2325 zur Einschränkung nicht und hat, weil man befürchtet hat, dass das einen Haufen Streit gibt in diesen Pflichtteilsprozessen. Und das wollte man aus Rechtssicherheitsgründen nicht und hat deswegen eine bloße Befristung aufgenommen, diese 10-Jahres-Frist. Und diese 10-Jahres-Frist dient unter anderem der Rechtssicherheit, eben dem Schutz auch des Beschenkten, der sich sicher sein soll, dass nach 10 Jahren quasi der Ofen aus ist, dass dann nichts mehr kommen kann an der Stelle. Und da bin ich echt total erleichtert, dass der BGH so schön auch auf die Rechtssicherheitsaspekte abstellt, weil das ist ja das, was uns aus der notariellen Gestaltungspraxis, aus der Gestaltungssicht so umtreibt, dass wir keine Gestaltungssicherheit mehr haben, was die Pflichtteilsergänzung angeht, weil kein Mensch im Einzelfall immer sagen kann, ob das jetzt eine fristauslösende Leistung im Sinne des 2325 Absatz 3 ist, was man sich da überlegt hat oder nicht. Und zumindest jetzt bei der Leibrente, da hat der BGH den Pflock eingeschlagen und hat gesagt, also ich muss auf die Vorbehaltnutzungsbefugnisse an dem Schenkungsgegenstand selbst abstellen, das habe ich hier nicht und rein wirtschaftliche Betrachtungsweise darf ich nicht anstellen, das würde quasi der Rechtssicherheit zuwiderlaufen.
Es wird dann, da wird es dann durchaus, muss man sich durchaus konzentrieren und um sich da dann das noch nachvollziehen zu können, in Rand Nummer 17 der Entscheidung ja auch ein bisschen damit begründet, wenn man jetzt diese rein wirtschaftliche Betrachtungsweise anstellen würde, dann müsste ich mir auch immer überlegen, was diese Gegenleistung, die hier möglicherweise erbracht wird, wie wird die verwendet und wo kommt die her? Ja. Also wenn man sich jetzt das so vorstellen würde, der Veräußerer hat dann noch bestimmte Nutzungs-, hat sich wirtschaftlich das Ganze nicht entäußert, kriegt dann noch eine Gegenleistung, die vielleicht zum Teil erbracht wird aus dem geschenkten Gegenstand. Wie verwendet er die? Also da komme ich tatsächlich dann auch an dieser Stelle in total schwierige Abgrenzungsfragen rein, wenn ich es wirklich immer so machen würde. Also es wird durchaus nachvollziehbar dann, wenn man sich im Einzelnen anschaut, hier vom BGH auch ausgeführt, aber das Ergebnis ist, wie du auch schon gesagt hast, eben der klare Cut, wenn es keine Herrschaftsbeziehung, keinen Fortbestand einer Herrschaftsbeziehung, keine Nutzungsrechte an dem Gegenstand mehr gibt. Wir gucken uns genau den Gegenstand der Schenkung an, dann sind wir eben beim Anlauf der Frist, dann habe ich eben eine Leistung im Sinne des Paragraphen 23, 25 Absatz 3. Satz 2. Vielleicht noch kurz eine Passage aus diesem Teil zu dieser Reallast. Das bügelt der BGH in einer einzelnen Randnummer ab, sagt überhaupt kein Problem, dass hier eine Reallast zur Sicherung dieses Rentenversprechens vereinbart wurde, weil nämlich, und das ist ja auch jetzt nur konsequent, diese Reallast mag zwar ein dingliches Verwertungsrecht an diesem Gegenstand begründen, aber es führt nicht dazu, dass der Berechtigte jetzt irgendwie da eine Möglichkeit hat, das Grundstück weiterhin zu nutzen. Also auch diese Reallast vermittelt kein Nutzungsrecht, stellt keine Herrschaftsbeziehung her zu diesem verschenkten Gegenstand. Also das ist für die Praxis natürlich auch ganz gut. Das heißt, man muss jetzt nicht sich dann Sorgen machen, sondern sagt, naja, wenn ich jetzt doch was ins Grundbuch eintrage, dann ist die Frist vielleicht doch gehemmt, sondern der BGH sagt ganz klar, Leibrentenversprechen auch mit Reallastsicherung führt zum Fristanlauf.
Nochmal zu der Gegenleistung, das ist ein wichtiger Punkt auch. Da sieht man, was dabei rauskommt, wenn man die Absätze durcheinander wirbelt. Weil eigentlich, also wie das OLG Nürnberg gemacht hat in der Tat, der 23, 25, 1 bis 3 ist sehr systematisch zu verstehen. Ich komme eigentlich da unten zum Absatz 2 und vor allem zum Absatz 3 nicht, wenn ich den Absatz 1 schon rausgeschossen habe. Wenn ich keine Schenkung habe, bin ich raus aus dem Tatbestand der Pflichtteilsergänzung. Und deswegen hätte das OLG Nürnberg eigentlich schon merken müssen, dass es da auf einem falschen Pfad unterwegs war, weil sie gesagt haben, diese Leibrente ist Gegenleistung, schließt mir also zumindest zum Teil den Wert der Schenkung aus. Also ich habe maximal eine gemischte Schenkung. Dann kann ich aber eigentlich, wie gesagt, mit dem entgeltlichen Teil bin ich zu Ende dann im Rahmen des 23, 25. Beim entgeltlichen Teil kann auch keine Frist mehr gehindert sein, weil es insoweit überhaupt keine Pflichtteilsergänzungsansprüche gibt. Und das hat der BGH jetzt auch nochmal klar gemacht. Und da bin ich auch sehr erleichtert, hat nochmal deutlich reingeschrieben, dass die Leibrente im Gegensatz was anderes sei eben als ein vorbehaltenes dingliches Recht. Es wird eben auch nicht aus dem Gegenstand selber, also der Übergeber behält sich eben nicht aus dem Gegenstand selber was vor, sondern die Leibrente ist was aus dem Vermögen des Übernehmers kommt, also eine echte Gegenleistung, wie ein Kaufpreis, der gezahlt wird. Also ich muss immer den Kaufpreis als Alternative daneben sehen, wenn es ein ganz normaler Verkauf ist. Ich kann ja auch den Kaufpreis verrenten oder so. Das würde ja nichts daran ändern, dass das ein entgeltlicher Vorgang ist. Und da, wo entgeltliche Vorgänge sind, da bin ich schon aus der Schenkung im Sinne von 516 BGB draußen, die ja für 23, 25 erforderlich ist. Deswegen, insoweit ist die Leibrente vielleicht auch vorteilhaft, also nicht vielleicht, sondern sicher, weil sie eben schon als Gegenleistung gewertet wird, schon zum Teil oder ganz die Schenkung ausschließt, je nachdem, wie sie bemessen wird von der Höhe her. Und die Frage, ob sie abgezogen werden kann oder nicht, das ist nämlich bei Vorbehalt den Nutzungsrechten immer so ein Problem. Da gibt es nämlich so eine Rechtsprechung des BGH, der sagt, ein vorbehaltenes dingliches Nutzungsrecht, also den kapitalisierten Wert darf ich nur abziehen, wenn sie im Rahmen des Niederswertprinzips das 23, 25 Absatz 2 auf den niedrigeren Wert zum Zeitpunkt der Schenkung ankommt. Nicht, wenn es auf den Zeitpunkt des Erbfalls ankommt, weil im Zeitpunkt des Erbfalls ist der Wert des vorbehaltenen Nutzungsrechts null. Da habe ich keinen Abzugsposten mehr. Deswegen weiß ich heute, also die Übergabe unter Vorbehalt des Nießbrauchsrechts heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass ich was falsch gemacht habe, pflichtteilsrechtlich. Es heißt, die Frist läuft nicht, aber es kann sein, wenn der 50-Jährige übergibt und hat noch eine große Restlaufzeit seines Lebens, dass der kapitalisierte Wert dieses vorbehaltenen Nutzungsrechts so groß ist, dass vom Schenkungswert eigentlich gar nicht mehr viel übrig bleibt. Nur mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich es abziehen kann oder nicht, weil aufgrund dieser BGH-Rechtsprechung ich eben erst quasi im Erbfall weiß, auf welchen Zeitpunkt ich abstelle. Also in Zeiten, wo ich immer schöne Wertsteigerungen bei den Immobilien habe, konnte ich immer sagen, wahrscheinlich kommt es auf den niedrigeren Wert zum Zeitpunkt der Schenkung an, dann kann ich das vorbehaltene Nutzungsrecht abziehen. In Zeiten, wo es aber rauf und runter geht mit den Verkehrswerten, kann ich das nicht ohne weiteres sagen. Und da laufe ich halt Gefahr, dass wenn ich so eine Übergabe mache unter vorbehaltenem Nießbrauchsrecht, dass mir nicht nur die Frist nicht anläuft, sondern dass ich auch keine Abzugsposten habe. Und hier kommt der Vorteil der Leibrente. Die Leibrente kann ich auf jeden Fall abziehen. Diese Rechtsprechung, dass das vorbehaltene Nutzungsrecht nicht abgezogen werden kann, wenn es auf den Erbfall ankommt, die gilt nicht für die Leibrente. Also das ist der zweite Vorteil, den ich an der Stelle habe.
Quasi. Bild mir da vielleicht mal kurz einen Fall, um das so schematisch zu verdeutlichen. Also wenn wir uns vorstellen, wir hätten jetzt Immobilien übergeben, die haben einen Verkehrswert von 1 Million, wir haben ein Leibrentenversprechen, das hat einen kapitalisierten Wert von 300.000. Dann bin ich sozusagen jetzt erstmal nur im Paragraph 23, 25 Absatz 1, was ist eigentlich geschenkt? Geschenkt ist nicht 1 Million, sondern geschenkt sind nur 700.000, weil ich eben diese 300.000 Leibrentenwert hier abziehen kann. Und bei den 700.000, da muss ich mir dann überlegen, wann sind die geleistet? Und dann schaue ich in den Absatz 3, Satz 2 und dann sage ich halt, naja, nach dieser BGH-Rechtsprechung jetzt halt jetzt. Und damit habe ich dann einfach Fristanlauf für diese 700.000, die da geschenkt wurden. Wenn da dann seit dem Erbfall 10 Jahre vorbei sind, ist diese Schenkung pflichtheitsrechtlich nicht mehr zu berücksichtigen.
Genau.
Okay, und den 23, 25 Absatz 2, nur weil du ihn gerade angesprochen hast, würde ich einmal der Vollständigkeit halber vorlesen. Da heißt es, ist eine verbrauchbare Sache, das ist nicht unser Fall, kommt mit dem Wert in Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung hatte. Jetzt der Satz 2, das ist immer in der Regel immer unser Fall bei den Immobilien. Ein anderer Gegenstand kommt mit dem Wert in Ansatz, den er zur Zeit des Erbfalls hat. Halbsatz 2, hatte er zur Zeit der Schenkung einen geringeren Wert, so wird nur dieser in Ansatz gebracht. Und das kann ich eben erst ex post beurteilen, ob er im Zeitpunkt des Erbfalls oder im Zeitpunkt der Schenkung dann eben einen geringeren Wert hatte und welcher Wert hier eben maßgeblich ist. Aber das wäre vielleicht auch noch was, was man so ein bisschen berücksichtigen kann. Das heißt quasi, dieser vorbehaltene Nießbrauch, der führt zwar dazu, dass die Frist nicht anläuft, aber es kann trotzdem sein, dass er sich pflichtteilsrechtlich günstig auswirkt, je nachdem, welcher Wert dann eben hier in Ansatz zu bringen ist. Okay, aber vielleicht kann man das nochmal, wo wir jetzt gerade auch schon von diesem vorbehaltenen Nießbrauch gesprochen haben, ein bisschen einsortieren. Das hast du vorhin schon schön gesagt, an dieser Rechtsprechung Nießbrauch, Wohnungsrecht ändert sich nichts. Also wir haben nur eine Einsortierung dieses Falls Leibrentenversprechung in diese Rechtsprechung. Und der BGH sagt eben, der Fall läuft anders. Also den muss ich anders beurteilen, genau, als diese Fälle der vorbehaltenen Nutzung. Ja, also für die Praxis durchaus eine willkommene Klarstellung, auch noch richtig nach unserer Auffassung. Du hast es ja auch an der einen oder anderen Stelle literarisch schon begleitet und ja auch vertrittst es ja auch in deiner Kommentierung zum 23-25 BGB, dass es so richtig ist. Du wirst ja auch in der BGH-Entscheidung selber erfreulich häufig und zustimmend zitiert. Das kann man an der Stelle, denke ich, auch offen mit dazu sagen. Und wir haben natürlich jetzt, um es abzurunden, noch zwei, drei so Kleinigkeiten, die wir noch ergänzen können. Wir hatten ja im Jahr 2013 diesen Verzicht auf diese Leibrente mit der entsprechenden Löschung auch der Reallast. Hier drin liegt natürlich eine weitere Schenkung der Erblasserin an den Übernehmer, an den Erwerber hier. Und da ist die 10-Jahres-Frist jetzt noch nicht abgelaufen. Weil es in dieser BGH-Entscheidung kein Problem, kann man sich aber bei der Gelegenheit mal vergegenwärtigen, dass so Schenkungen auch entstehen können durch so nachträgliche Verzichte auf derlei Rechte. Das ist was, was in der Literatur auch mal vom Kollegen Sebastian Herler, DNOZ 2019, ganz gut beleuchtet wurde. Muss man vielleicht in der notariellen Praxis ein bisschen aufpassen, weil ja so Aufgaben von Rechten, Löschungen von eingetragenen Belastungen, gerade so in diesem Kontext Nießbrauch, aber hier vielleicht dann auch Reallast, ja oft in den Notarbüros als sogenannte Tresengeschäfte laufen. Das sind ja in der Regel Unterschriftsbeglaubigungen. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass man da nicht unter Umständen pflichtteilsrechtlich sich so ein bisschen was nachzieht. Und auch steuerrechtlich kann das natürlich eine Rolle spielen, wenn man dann da nochmal eine Schenkung vornimmt. War jetzt für die BGH-Entscheidung aber nicht zentral.
Aber der BGH hat seine Hausaufgaben gemacht. Also er hat tatsächlich diesen Verzicht auch nochmal thematisiert, dass daraus noch Pflichtteilsergänzungsansprüche resultieren könnten, weil das noch innerhalb der 10-Jahres-Frist auch war. Aber es war quasi nie streitgegenständlich gemacht. Also Problem, dass der Anwalt das hier versäumt hatte, den Wertermittlungsanspruch, den er geltend gemacht hat, hinsichtlich der Immobilie, auch zu erstrecken auf diese Verzichtsgeschichte, sodass der BGH sagt, ja, hier steht noch ein Pflichtteilsergänzungsanspruch im Raum, aber den können wir quasi in diesem Prozess hier nicht, also nicht weiter entscheiden oder das nicht weiter verfolgen.
Und wir haben jetzt quasi diese Entscheidung zur Leibrente. Da wissen wir, okay, wenn wir ein Leibrentenversprechen haben, auch wenn es Reallast gesichert ist, die Frist läuft an. Das ist eine Gegenleistung, die kann man nach 23, 25 Absatz 1 BGB dann da abziehen vom Wert der Leistung. Also so komme ich dann eben auch auf die Berechnung, wie hoch ist eigentlich die Schenkung. Wir haben diese BGH-Entscheidung aus 1994 zu dem vorbehaltenen Nießbrauchsrecht. Die ist ja auch in der Praxis ganz weitgehend bekannt, dass da eben die Frist dann nicht anläuft. Wenn man das pflichtteilsrechtlich ideal gestalten will, muss man das natürlich im Kopf haben. Und wir haben am Institut ja immer wieder und laufend Anfragen zu diesen Konstellationen, was ist mit dem Wohnungsrecht? Da würde ich nochmal ganz kurz den Status quo referieren, da gibt es nichts Neues, aber dass man das vielleicht auch bei der Gelegenheit nochmal vor Augen hat. Wir haben eine BGH-Entscheidung aus 2016, in der sich der BGH damit befasst hat, und da stehen eben leider Ausführungen drin, die uns für die Praxis dann auch immer nur begrenzt was helfen, weil der BGH sagt, im Grunde gilt da das, was wir schon in dieser Nießbrauchsentscheidung gesagt haben, davon weichen wir auch nicht ab. Davon ist auch in der Entscheidung heute nicht abgewichen worden. Und da findet sich dann eben unter anderem die Ausführung, ob auch ein vorbehaltenes Wohnungsrecht wie ein Nießbrauch den Fristbeginn des 23/25 hindern kann, lässt sich nicht abstrakt beantworten. Das bedeutet aber nicht, dass in Ausnahmefällen eben bei der Einräumung eines Wohnungsrechts der Beginn des Fristablaufs nicht gehindert sein kann. Also es gibt Konstellationen, in denen wir eben auch bei Vereinbarung eines Wohnungsrechts, ist ja schon weniger und qualitativ was anderes als der Nießbrauch, aber eben zu einer Hemmung der Frist kommen. Also das ist immer noch nicht irgendwie ganz klar, dass wir da schablonenartig sagen können, bei Vereinbarung eines Wohnungsrechts ist es immer so oder immer so, da muss man auf den Einzelfall gucken.
Ja, also in der BGH-Entscheidung von 2016 war es so, das waren 3 Wohnungen in der übergebenen Immobilie und dann einer hat er sich ein Wohnungsrecht vorbehalten und da kommt der BGH zum Ergebnis, dass das quasi nicht der Vorbehalt der wesentlichen Nutzungen war und nicht fristschädlich war. Wenn man sich das Wohnungsrecht jetzt an allen 3 Wohnungen vorbehalten hätte, dann wäre es aus meiner Sicht sicher fristschädlich gewesen, wobei der BGH auch da vorsichtig formuliert im Leitsatz und sagt, kann dem Fristlauf entgegenstehen. Also so vorsichtig hätte ich das da, glaube ich, gar nicht formuliert an dieser Stelle. Und alles, was dazwischen ist, zwischen ganz untergeordnet und total, ist offen. Und da muss man halt auf die Umstände des Einzelfalls abstellen. Das ist auch nicht nur das Wohnungsrecht dann anzuschauen, sondern ich muss mir auch angucken, was sonst an Rechten vereinbart worden ist, ob zum Beispiel umfassende Rückforderungsrechte noch drin sind, welche sonstigen Vereinbarungen zwischen den Beteiligten getroffen wurden. Und da gibt es dieses schöne Bild, das jetzt so seit ein paar Jahren herangezogen wird, das Bild dieses Herr im Haus. Ist der noch Herr im Haus geblieben oder nicht? Das OLG München hatte kürzlich auch so einen Fall zu entscheiden. Da hatte der Übernehmer schon ziemlich viele Befugnisse gekriegt und der Übergeber hatte sich aber auch ein nicht so unerhebliches Wohnungsrecht vorbehalten. Und da hat das OLG München das auch mit diesem Herr im Haus so bemüht, dieses Bild, und hat gesagt, also letztendlich war der aber nach der Übergabe nicht mehr richtig Herr im Haus, sondern er hat so viele Machtbefugnisse quasi aufgegeben, dass das rechtfertigt, dass man den Fristlauf annimmt.
Also es ist dann so ein bisschen so eine genauere Prüfung dieser Frage, wie ist es mit dem Fortbestand der Herrschaftsbeziehung? Das ist ja der Begriff, den jetzt der BGH referierend dann hier in dieser aktuellen Entscheidung wieder, immer wieder verwendet. Das passt ja genau zu diesem Bild des Herrn im Hause. Und manchmal gibt es vielleicht dann, der eine ist so ein bisschen mehr Herr als der andere und manchmal sind die vielleicht auch genau gleich Herr. Also da muss man sich, wie du schon sagst, jeden Einzelfall anschauen, natürlich auch abhängig von der betroffenen Immobilie und dergleichen. Problematisch so aus unserer Anfragenpraxis habe ich den Eindruck, sind so diese Konstellationen Zweifamilienhaus und die Übergeber wollen sich dann die etwas größere Wohnung, da wollen sie dann im Erdgeschoss vielleicht mit dem Garten, da wollen sie dann halt das Wohnungsrecht haben. Ja, und dann bin ich vielleicht, wenn ich mir das jetzt so wirtschaftlich oder quantitativ angucke, irgendwie bei 45-45%, also ein bisschen mehr bei den Eltern, ein bisschen weniger bei den Jungen. Also das sind tatsächlich schwierige Fälle in der Praxis.
Also es ist, wie gesagt, immer eine wertende Entscheidung und es ist immer eine Gesamtbetrachtung erforderlich. Von daher, wir nehmen da gern gutachterlich Stellung zu solchen Fragestellungen, aber letztendlich sind wir natürlich nicht diejenigen, die es entscheiden. Und ob das Amtsgericht Pusemuckel so entscheidet wie das Amtsgericht Nürnberg oder München oder weiß der Teufel, das weiß auch kein Mensch. Also das ist schon auch angelegt in dem System, dadurch, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung dadurch relativ offen ist an dieser Stelle, was diese wirtschaftliche Ausgliederung angeht, weiß ich natürlich im Einzelfall eben bei der Gestaltung nicht, ob das jetzt zur Annahme des Fristlaufs führen wird oder nicht.
Gut, damit haben wir aber jetzt zumindest diese BGH-Entscheidung, die wir vom 24. Juni 2026 haben, einmal hier ausführlich besprochen. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können mitnehmen für die Praxis, dass wir mit diesem Leibrentenkonstruktion jetzt eine Klarheit haben, dass wir wissen, das ist jetzt pflichtteilsrechtlich geklärt. Man muss sich natürlich, das finde ich, darf nicht hinten runterfallen, so ein bisschen vor Augen führen, für den Erwerber ist es natürlich eine erhebliche Belastung. Also das ist jetzt nicht dasselbe wie Nießbrauch, ne? Weil beim Nießbrauch ist es so, wenn das Ding halt vermietet ist, kriegt die Veräußerin weiterhin die Erträge aus der Miete. Wenn es nicht mehr vermietet ist, halt nicht mehr, aber das ist dann ja das Problem der Nießbraucherin. In der Konstellation des Leibrentenversprechens ist es so, wenn da alle Mieter kündigen und ausziehen und der Sohnemann plötzlich immer noch monatlich die 1.500 Mark bezahlen muss, aber aus der Immobilie selber keine Erträge mehr ziehen kann, hat er ein Problem. Also das ist schon natürlich auch rechtlich, was die Belastungswirkung für den Erwerber angeht, ganz was anderes als bei so einem vorbehaltenen Nutzungsrecht. Und man wird jetzt vielleicht bei der Sachverhaltsaufklärung, bei der Ermittlung des Willens der Beteiligten halt immer gucken müssen, kommt dem Veräußerer nur auf eine regelmäßig wiederkehrende Geldzahlung an, dann ist dieser Weg mit der Leibrente vielleicht der richtige. Oder hat er schon noch ein Interesse daran, da eben Nutzungsrechte zu haben, und auf der anderen Seite, dann bräuchte man wieder ein vorbehaltenes Nutzungsrecht. Und auf der anderen Seite, was kann man auch sinnvollerweise dem Erwerber zumuten, beziehungsweise was ist logischerweise der Erwerber bereit, dann auch an Zumutungen einzugehen?
Also ich habe halt unterm Strich für fremdgenutzte Immobilien, die übergeben werden sollen, habe ich mehr Gestaltungsspielraum, weil ich da eben jetzt verschiedene Varianten habe, die ich abrufen kann für eigengenutzten Wohnraum, also wenn der Übergeber auf Eigennutzung angewiesen ist. Und das sind eigentlich die Standardfälle. Die haben nur eine Immobilie, in der wohnen sie drin und die wollen sie jetzt übergeben aus Pflichtteil aus rechtlichen Gründen unter anderem. Und da ist es natürlich schon eng. Da hilft eigentlich nur ganz aufs Wohnungsrecht zu verzichten oder ein ganz untergeordnetes Wohnungsrecht zu vereinbaren. Und das würde wiederum der Absicherung des Übergebers in vielen Fällen nicht gerecht werden. Also das ist immer meine Horrorvorstellung, dass dann die Leute das vorbehaltlos übergeben. Ich kenne da so einen schönen Fall aus der Vergangenheit, Anfragepraxis. Da wurde an den 12-jährigen Sohn übergeben, vorbehaltlos, ohne dass man natürlich irgendwie in die Zukunft sehen kann und weiß, wie der sich weiterentwickelt. Also sowas kann man ja nicht ernsthaft den Leuten empfehlen oder gutheißen. Sowas muss man ihnen eigentlich ausreden und dann hoffen, dass sie sich anschließen. Weil wenn schief geht, dann weiß ich, wo die steht, nämlich im Notariat am nächsten Tag.
Ein letzter kleiner Gestaltungsvorschlag von dir, liebe Gabi. Ja, ganz herzlichen Dank. Also vielen Dank auch für die kurzfristige Vorbereitung jetzt dieser Podcast-Folge, für die viele Mühe, die du da wieder reingesteckt hast. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Ich wünsche Ihnen bis dahin weiterhin viel Spaß und viel Freude in der Praxis.